Also diese Waschmaschinen-Tabs oder Pots, die riechen halt schon echt lecker. Ich muss sagen, jedes Mal überlege ich, ob dran lecken alleine wirklich schon so schlimm sein kann. Ich werde nicht reinbeißen, aber mal kurz probieren.
Ja, du musst aufpassen, diese Pots, wenn du dran leckst, sobald Feuchtigkeit dran kommt, lösen die sich auf.
Ja, stimmt.
Dann kannst du es auch gleich reinbeißen. Dann hast du wenigstens noch dieses Erlebnis, wenn es aufpoppt.
Als ob man einen Augapfel beißt.
Ich dachte, jetzt wären die gefüllten im 2, aber ist okay.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Bonjour, bonsoir, willkommen zurück. Salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Wir haben euch alle vermisst. Und ich hoffe, ihr uns auch. Und ihr habt euch alle Folgen alle nochmal angehört, weil ihr so geschmachtet habt.
Ich ja. Mehrmals.
Alle?
Mhm.
Oh, sehr voll, wirklich. Ich gestehe, ich nicht mehrmals. Ich weiß, Schande auf mein Haupt. Aber ich habe immer davon geträumt, dass wir uns wieder zusammenfinden und endlich wieder quatschen.
So wortwörtlich? Also wirklich davon geträumt?
Ja, ich glaube, ich habe wirklich davon geträumt. Es sind manchmal sehr skurrile Träume und das kam mitunter auch vor, dass wir uns zusammensetzen zum Quatschen.
Skurrile Träume, gutes Podcast-Thema, sollten wir uns vormerken.
Ja, wir sollten uns einigen, FSK wie viel. Ja, also heute soll es ja nicht um Träume gehen, sondern heute reden wir über Social Media, das böse Social Media.
Ja, ist eher ein Albtraum, würde manch einer sagen.
Neuland, würde ich behaupten.
Naja, schön wär's in mancher Hinsicht, wenn das für viele Leute Neuland wäre und die ja noch eher Kontaktängste hätten, aber ist heutzutage ja eher tief in der Gesellschaft verankert und ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber das werden wir jetzt bestimmt herausstellen, ob das so gut ist.
Vielleicht wäre auch eine Definition von Social Media da gar nicht schlecht. Ich denke, wir werden nicht wirklich über das Gesamtheit Social Media reden, sondern nur um den Part mit Social Networks. Denn zu Social Media gehört standardmäßig eigentlich wesentlich mehr. Im Prinzip alles, was zur Vernetzung, Kommunikation und Informationsverbreitung zählen kann.
Ja, ich habe während der Vorbereitung auch da gesessen und mich gefragt, gehört Knuddels mit dabei eigentlich ja schon, ne?
Ja, Chaträume gehören auf jeden Fall dazu.
Ist das nicht sogar so eine Plattform wie Facebook, also wirklich das Klischee-Social-Media-Ding, was man sich jetzt intuitiv vorstellen würde?
Nee, es war eher ein Chatroom, wo man gesichtslos versucht, Dates mit kleinen Mädchen zu machen.
Oder einfach nur Mafia spielt.
Ja, oder das, aber naja, ich habe da andere Dinge kennengelernt.
Du hast Dates mit kleinen Mädchen gemacht. Okay.
Ja.
Warum nicht? An mir ist es vorbeigegangen.
Erkennungszeichen, die Rose.
Ist das Portal nicht sogar eingestampft worden, weil da zu viel so Pädophilie-Zeug drin war?
Ich weiß nicht, ob es eingestampft wurde. Ich habe es mal ein paar Jahre später angeschaut, da gab es das noch, aber jetzt ist das auch schon wieder einige Jahre her.
Oh nee, das gibt's noch.
Aber ja, das war tatsächlich ein Problem dabei, also... Ich war auf der kleinen Mädchenseite und wir wussten aber, worauf wir uns einlassen. Also wir haben keine Dates gemacht, aber wir haben Dates verabredet und die mit irgendwelchen bescheuerten Markenerkennungszeichen hinbestellt und uns dann einen abgelacht, wenn da wirklich einer aufgetaucht ist.
Das ist aber riskant, oder?
Ja, nee, wir sind ja nicht mit Erkennungszeichen dahin. Wir saßen dann in sicherer Entfernung und haben, keine Ahnung, einen Bagel gegessen und gewartet, bis einer kommt. Oder ob einer kommt.
Ja, ich hätte mir unter Social Media wirklich eher so die Klischee-Plattformen vorgestellt. Also heute die großen sicherlich Facebook, Twitter, Instagram, vielleicht noch TikTok. Wobei eigentlich sind TikTok und Instagram fast schon grenzwertig. Ja. Instagram gehört schon dazu, aber es stimmt schon. Ne, eigentlich ist der Begriff viel weiter. Also Chaträume oder auch Foren, die oder Discord vielleicht. streng, ja, genau, kann man ja streng genommen auch dazu zählen. Auch WhatsApp-Gruppen im Prinzip.
Ja. YouTube. Ja. Twitch müssten wir eigentlich auch darunter fassen.
Ja, eigentlich ja.
Und ganz oldschool MySpace.
Was ja wiederum eher so eine klassische Plattform ist. Also hat zwar einen anderen Fokus gehabt als später dann Facebook beispielsweise. Aber so grundsätzlich ist es ja schon eher ähnlich. Hm.
Ja, das hat ein bisschen was mehr den Touch von der eigenen Homepage.
Das stimmt, da ging es noch weniger um Kommunikation. Naja, ging es auch, aber es war schon eher Selbstdarstellung, sich selbst präsentieren. Und da hatte MySpace ja auch ganz gute Möglichkeiten, die die späteren Plattformen alle nicht mehr hatten. Wie zum Beispiel Hintergrundmusik auf dem Profil. Ah.
Tatsächlich wird sogar ja jede Homepage zu Social Media gezählt mittlerweile.
Echt?
Also okay. Jede, ja doch quasi jede Webpräsenz, die irgendwas auch präsentieren kann.
Na, ich habe mich da irgendwie an dem Begriff Web 2.0 orientiert. Als der aufgekommen ist, da gab es ja schon private Homepages und so, aber irgendwie wurde der Begriff meines Erachtens etabliert, als es wirklich um mehr User-Generated Content auf eben solchen Plattformen, die ja, die eigentlich nur eine Plattform für User, um sich selbst zu verwirklichen sind, zu beschreiben. Eben MySpace und Facebook als Vorreiter, würde ich fast sagen. Oder in Deutschland noch StudiVZ.
Also aus der Historie heraus würde ich sogar sagen, dass der Begriff Social Media geprägt wurde, nachdem Social Network quasi etabliert war, aber man sich halt nicht auf dieses reine Networking beschränken wollte. Und dann hat man halt gesagt, es ist Social Media, weil so oder so immer Mehrzahl, weil es geht immer um mehrere Medien. Also nicht nur Video, Musik. Und ist eher eine grobe Abgrenzung zu Massenmedien wie halt, ja, Top-Down, Fernsehen, Radio und so weiter.
Beziehungsweise altetablierten.
Ja, und mit Fokus eben auf die soziale Komponente. Fernsehen oder ältere Massenmedien sind halt nicht sozial. Und du hast keine Kommunikation zwischen den Nutzern, außer über so tolle Sachen wie Videotext-Chat, was streng genommen auch ein Vorläufer der heutigen sozialen Medien ist. Ich habe jedenfalls mich jetzt nur auf die großen sozialen Plattformen wie die genannten vorbereitet. Wir hätten den Begriff vorher erklären sollen.
Ich finde es aber okay, weil ich glaube, wir haben uns alle auf die großen vorbereitet und nicht auf alles andere, was noch drumherum hätte sein können.
Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass es nur darum geht, weil es halt auch in vorher war. Und nur deshalb wollte ich es jetzt auch quasi wirklich differenzieren, dass es halt wirklich um Social-Media-Netzwerke geht und nicht um das Ganze drumherum. Weißt du, sonst kommt nämlich so ein Klugscheißer und kackt uns an.
Na, unter unseren Hörern doch nicht. Auf unseren Social-Media-Accounts, da kommen die Klugscheißer vielleicht. Die sind auf solchen Plattformen ja sehr verbreitet. Aber ist ein guter Einstieg eigentlich. Seid ihr denn auf sozialen Medien unterwegs? Jetzt mal abseits von dem tollen Dreiraumzelt-Account, den es auf Twitter, Facebook, Instagram und Mastodon gibt. Habt ihr sonst da aktuell überhaupt Berührungspunkte? Oder wart ihr vielleicht früher sehr aktiv? Oder wie sieht's da bei euch eigentlich aus?
Tja, sehr aktiv. Also bei sehr aktiv bist du bei mir von der falschen Hausnummer. Aber ich war an mehreren Sachen mal aktiv. Facebook, da war jeder. Irgendwann hat mich das angekotzt. MySpace habe ich tatsächlich keine eigene Seite gehabt. Dafür war ich bei Studi- und Schüler-VZ und im Knuddels-Chat. Instagram bin ich immer noch mit mehreren Accounts sogar vertreten, aber alle sehr inaktiv. Twitter bzw. X benutze ich gerne, um zu gucken, was Leute sagen, weniger um irgendetwas auszusagen, weil da guckt keiner drauf, was ich schreibe und ich werde im Algorithmus vermutlich niemals weit oben landen.
Es muss nur kontrovers genug sein, was du schreibst, denn dann ist es schon relativ weit oben.
Ja, es ist ein emotionaler Algorithmus. So haben sie es umschrieben.
Da kommen wir später noch zu, wie emotional oder man könnte es auch anders beschreiben, wie das aktuell so funktioniert, insbesondere seitdem diese Plattform von Elon Musk übernommen wurde. Ich glaube, da gibt es an dem Algorithmus auch ein paar entscheidende Änderungen. Nicht zum Guten, aber später mehr dazu.
Ja, das ist so von meiner Seite. Mehr mache ich nicht. Also eigentlich bin ich nicht mehr aktiv.
Also bei mir hat's angefangen mit unserer Schul-Homepage. Forum, Chat hatten wir für eine vorpommersche Schule relativ früh. War immer sehr gut, um Hausaufgaben auszutauschen oder irgendwas in die Richtung. Ja, ansonsten Facebook, ich habe einen Account, auch immer noch. Das ist auch das Einzige, wo ich noch aktiv reingucke. Twitter war ich mal, Twitter hat bei mir richtig verschissen. Twitter ist die einzige Plattform, bei der es einen Datenleak gab, wo auch wirklich eine Konsequenz für meinen Account draus geworden ist. Nämlich, dass er von Esmeralda den Sevilla übernommen wurde und ich dann sehr freizügige Bilder gepostet habe für ein paar Monate, bis er dann gesperrt war. Und dann gab es eine Odyssee mit dem Twitter-Support Jahre später, dass ich doch bitte, bitte meinen Account löschen will. Ja, nee, der ist eingefroren, das geht nicht. Ich möchte ihn löschen. Ich möchte ihn nicht wiederherstellen. Das ging 2-3 Monate. Ja, aber aktiv postentechnisch war ich noch nie so drin. Ich glaube, das Höchste waren mal irgendwie 2-3 Posts auf Facebook in einem Monat. Weil ich halt irgendwo im Urlaub war oder sonst irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber Facebook ist bei mir auch geblieben, weil es für mich eine sehr gute Nachrichtenplattform ist. Es ist quasi ein erweiterter RSS-Feed mit halt so algorithmischem, immer mal wieder kommt halt was rein, was mich potenziell interessiert, was ich aber noch nicht auf dem Plan habe.
Ja, so nutze ich soziale Medien heute eigentlich auch fast ausschließlich, also allerdings nicht Facebook, sondern Twitter bzw. X. Ja, krass, denn obwohl ich, wie ich ja eventuell schon mal betont habe, ein sehr unsozialer Mensch bin, bin ich dann vermutlich am aktivsten auf sozialen Medien von uns gewesen. Also MySpace war so das erste damals, da hatte ich auch eine eigene Seite. Kann mich noch sehr gut an den Song erinnern, der lief, das war von Sia Bliss, Two Worlds Collide. Gerne reinhören. Und ansonsten ja StudiVZ. Mike hat gerade Foren genannt, also unsere Schule hatte kein Forum, aber ich war früher sehr aktiv in Foren. Es gibt Foren, wo ich seit 20 Jahren einen Account habe, das ist krass, also da war ich mehr als mein halbes Leben angemeldet und lese da heute noch, bin jetzt nicht mehr so aktiv, aber wenn man das dazu zählen will, ja, auf jeden Fall. Facebook, ja, nee, Google Plus war ich eine Weile. Das war meine Alternative zu Facebook. Facebook habe ich mich lange vor gesperrt, dann nachdem Google Plus eingestellt wurde, doch mal temporär da gewesen, aber auch nicht sehr aktiv. Und ja, eigentlich bin ich auf Twitter am aktivsten. Ich habe irgendwie 2000 Tweets, ich weiß gar nicht warum. Ich habe da früher sehr viel Promo für meinen Stream gemacht, als ich noch gestreamt habe. Aber das können eigentlich nicht so viele gewesen sein. Aber irgendwie ja, Twitter so als RSS-Feed sozusagen. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen als Blog, um einfach mal Gedanken rauszuhauen, bei dem mir auch scheißegal ist, ob da das jemand liest oder so. So habe ich es so eine ganze Weile eigentlich benutzt. Aber ja, so die ganze Kommunikationssache, ausgiebige Diskussionen und so. Dazu habe ich das auch nicht so richtig genutzt. Hier und da mal jemanden anpöbeln, der Quatsch schreibt oder den falschen Fußballverein mag, sowas natürlich, klar. Aber ansonsten nutze ich das inzwischen auch alles sehr, sehr passiv und poste auch nicht mehr. Und sowas wie Instagram und TikTok, da bin ich vollkommen weg. Also ich habe noch nie einen Instagram-Account gehabt und das auch nicht passiv benutzt. TikTok genauso. Mit Instagram bin ich durch den Dreiraumzelt-Account zum allerersten Mal in Berührung gekommen und hab dadurch auch kein Bedürfnis irgendwie jetzt verspürt, mich da privat noch mit zu beschäftigen.
Instagram ist so ziemlich das Einzige, was ich einigermaßen viel bespielt habe.
Ja, wenn man da einen Hang zu hat, also ich habe jetzt mit Fotografie zum Beispiel nichts zu tun und wenn ich irgendwie einen Kreativen habe und Videos produziere, dann ist Instagram auch nicht die Plattform, wo ich das veröffentlichen würde. Deswegen waren für mich diese textbasierten Sachen, so Facebook und Twitter, immer interessanter als jetzt diese kreativeren wie Instagram oder TikTok.
Aber Nachrichten, also Social Media als Nachrichteninformationsquelle zu nutzen, da seid ihr eigentlich relativ im Trend. Circa 37% der Personen, die das nutzen, nutzen das tatsächlich, um Nachrichten irgendwo aufzufangen. Und von den 18- bis 24-Jährigen auf Social Media sind sogar schon 56%, die das für sowas nutzen.
Ja, es ergibt halt total Sinn, ne, weil es praktisch ist. Es ist halt wie ein Abo von Nachrichten. Du musst ja nicht aktiv auf irgendwelche Seiten gehen. Du hast sicherlich deine präferierten Seiten, ne, je nach Einstellung, je nach Interessengebiet und so. Und ja, die zu abonnieren auf der Plattform deiner Wahl ist dann doch ein bisschen einfacher, als jeden Tag die Seiten abzuklappern und zu gucken, ob es was Neues gibt.
Schön Twitter von Welt, Bild und Extrablatt.
Ja, zum Beispiel das Kompaktmagazin und ja.
Ja, und dazu noch die Bunte.
Das finde ich ja mittlerweile bei Facebook so mit am schönsten, dass du halt das sowas zwar angezeigt bekommst, aber, und da kommen wir dann später zu den Algorithmen nochmal, dass du sagen kannst, ja nee, das ist Kacke, geh mir weg damit.
Ja, bitte weniger davon.
Richtig, oder halt ganz blocken. Oder auf Snooze stellen, gab's glaube ich auch für 30 Tage. Dann sieht man halt 30 Tage Weltartikel nicht mehr. Ist auch mal ganz schön.
Ja, oder halt den anderen Ansatz machen, gar nicht den Algorithmus hernehmen, sondern wirklich nur das Zeug lesen, dem man folgt. Also auf Twitter kann man das mittlerweile fast gar nicht mehr anders machen, seit da Dinge umgestellt wurden unter Elon Musk.
Oh ja.
Also ich lese im Prinzip nur noch Zeug, was von Leuten, denen ich folge, entweder was die schreiben oder was die teilen. Und kann man sich halt zurechtlegen, was man lesen möchte und kommt mit sowas wie Bild und Welt gar nicht in Berührung. Außer wenn sich mal darüber echauffiert wird von Leuten, denen man folgt. Ich hätte da auch nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt Bildartikel in der Timeline zu haben.
Nicht?
Also so stellt sich Twitter für mich eigentlich seit Beginn an dar, dass du es im Prinzip nicht wirklich benutzen kannst, wenn du nicht aktiv eine Blockliste führst. Aber ich finde es halt ganz gut, dass immer mal wieder so extern was reingespült kommt, was halt nicht nur abonniert ist. Weil für eine Echokammer, ja, weiß ich nicht, da brauche ich es dann gar nicht. Wenn ich halt wirklich mich nur noch in meiner Bubble bewege.
Ja, gut, Echokammer ist natürlich ein Risiko. Ich sehe das Risiko von Echokammern bei Facebook noch höher. Können wir gleich noch näher drauf eingehen. Aber man muss ja hinterfragen, inwieweit es Sinn ergibt, jetzt zum Beispiel Bildartikel zu bekommen. Da hast du ja keinen Informationsgewinn in der Regel.
Belustigung.
Das ist ja kein wertvoller Journalismus. Ja, Belustigung. Ja, gut, du kannst ja der Bild auch folgen. Also es hindert dich ja keiner dran. Wenn du das zur Belustigung brauchst, klar.
Ja, kann man so sehen, aber wenn man dann halt wirklich alles blockt, dann ist man halt quasi schon in dieser Echokammer und kriegt halt wirklich nichts mehr.
Ich rede nicht zwingend vom Blocken, also ich habe zwar auch eine sehr, sehr gut gepflegte Blockliste auf Twitter, aber ich meine wirklich halt nur den Follower-Feed zu lesen. Und wenn mal irgendwas wirklich lustig ist oder lesenswert von der Bild und du sie nicht geblockt hast, dann kann es ja sein, dass einer deiner Follower es teilt, dann kriegst du es auch wieder mit.
Aber dann ist das ja wieder aus der Bubble heraus passiert. Aus der Follower-Bubble wurde das quasi rausgepickt.
Ja, natürlich solltest du vielleicht deine Bubble auch entsprechend wählen. Also jetzt nicht nur den Accounts folgen, die deine Meinung am extremistischsten vertreten oder so. Ich folge da auch Leuten, mit denen ich nicht unbedingt in jeder Sache einer Meinung bin. Ich sehe gerade einen zutiefst christlichen CDU-Politiker, der ganz gutes Zeug schreibt, sehe ich gerade meine Followerliste beispielsweise, ne? Nur so als Beispiel. Also wenn vernünftige Leute mit anderer Meinung existieren, dann kann man denen ja auch folgen. Ist dann in der eigenen Verantwortung natürlich, seine Liste entsprechend zu pflegen, um auch offen für andere Einflüsse zu bleiben.
Ja, und genau das ist der Punkt, wo halt die menschliche Psyche nicht mitmacht. Die mag keine Gegenwehr. Und wenn man sich dem halt nicht bewusst ist, dann kommt es eher dazu, dass man halt mehr blockt, als gut für einen ist. Also man muss da mit Fingerspitzengefühl rangehen.
Gibt es denn eine Plattform, die ihr gerne mehr nutzen wollen würdet, aber keine Energie zu habt, euch nicht aufraffen konntet, aber eigentlich cool wäre?
Ich würde gerne wieder Twitter nutzen. Die ganzen Leute, die mittlerweile auf Twitter sind, die vor 2 Jahren noch nicht da waren, die sollen bitte zurück zu Facebook gehen und Elon Musk soll sich auch verpissen. Also ja, Twitter von vor 2-3 Jahren hätte ich gerne wieder.
Ja, ich wäre gerne auf Instagram wieder aktiver.
Ja, so gerade was das Content produzieren oder rausbringen angeht, auf keinen Fall.
Nee, also Content zu produzieren, da reicht mir dieser Podcast hier eigentlich schon. So wie ich das Ganze aktiv nutzen würde, wäre wahrscheinlich ein Blog oder sowas sinnvoller. Wie gesagt, wenn ich Twitter mal aktiv benutzt habe, dann hat das eher im Blog geähnelt. Insofern. Und ja, Insta wäre cool, aber ich bin jetzt auch nicht so der visuelle Mensch, der Fotos macht.
Das ist der Grund, weshalb ich Insta gewählt habe. Ich bin nicht so der Mensch, der viel schreibt.
Aber warum nutzt du es dann nicht intensiver? Also was hindert dich daran? Zeit wahrscheinlich, nehme ich an.
Ja, die Zeit, was Vernünftiges zu machen. Vor allen Dingen vieles von, wo ich Fotos von habe, das geht halt auch quasi keinen was an. Deswegen habe ich da auch einen privaten Account, den ich für mich, meine Bekannten, also Leute, die ich wirklich kenne im richtigen Leben und Familie, wo ich dann halt auch über Freunde und Familie teile. Der ist auch nicht öffentlich, da kann auch keiner drauf gucken, außer die paar Leute, mit denen ich halt wirklich vernetzt bin. Den pflege ich auch immer noch aktiv und der Rest ist im Moment so ein bisschen brach, weil ja, da muss man halt dann wirklich Content machen, der irgendwen interessiert und die wollen nicht wissen, was ich jetzt gestern zu Mittag hatte.
Das ist ein gutes Stichwort von wegen privater Content für Freunde und Familie. Ich hatte den Eindruck, damals, als so die Social-Media-Plattformen so langsam aber sicher ein bisschen an Schwung gewonnen haben, da wurden die auch häufig angepreist als Möglichkeit, mit Freunden, Familie in Kontakt zu bleiben oder mit Freunden von früher wieder in Kontakt zu treten und so. Also wirklich gar nicht irgendwie mit fremden Leuten sozial zu interagieren, sondern wirklich mit Leuten aus dem eigenen Bekanntenkreis oder aus dem früheren Freundeskreis und so. Habt ihr das denn so mal benutzt oder seht ihr da einen größeren Anreiz als jetzt, ja, das Ganze zu nutzen, um sich mit eigentlich wildfremden Leuten zu vernetzen quasi?
Ich glaube, die machen auch immer noch Werbung damit, dass man sich mit Freunden und Familien und aus den Augen verlorenen vernetzen kann.
Ich habe keine Ahnung. Also mit Twitter zum Beispiel würde ich sowas nicht verbinden. Nee. Facebook wahrscheinlich schon.
Ja, ich denke auch mehr an die Sparte von Meta. Ich glaube, die werben immer noch damit.
Ja, also bei Facebook ist das auch so einer der Hauptanwendungszwecke bei mir. Also halt, ich habe ein paar Gruppen, ich habe so 2-3 Familienmitglieder, die halt irgendwie dann doch da hin und wieder mal was posten oder Bekannte, Freunde. Das ist auch mit das Beste, was da an Content halt ist. Dann sieht man halt mal, ja, okay, da ist jetzt ein cooles Rezept tatsächlich mal dabei. Mhm. Weil die Leute, die wirklich einfach nur ihr Mittagessen posten, ohne irgendwelche Zusatzinfos, sind natürlich auch nicht so unbedingt in meinem Feed. Aber das war's dann auch schon.
Ja gut, wenn sowas Harmloses ist, dann ist das vielleicht okay. Aber ich habe zum Beispiel mich von Facebook irgendwann verabschiedet. Und das finde ich auch ganz gut so, weil ich dann nicht damit in Kontakt komme, was meine Verwandten oder Freunde von früher zum Beispiel dann vielleicht irgendwann für einen Bullshit schreiben, wenn die, sagen wir mal, bei gewissen Themen vielleicht Meinungen stark vertreten, die meinen sehr widerstreben. Das ist gerade für Leute, die ältere Verwandtschaft auf Facebook zum Beispiel haben, die sich ganz klischeehaft boomermäßig dann doch mal radikalisieren in gewisser Hinsicht, soll ja vorkommen. Das ist etwas, wo ich gar nicht erst in Kontakt mitkommen will. Deswegen habe ich diese Interaktion, dieses in Kontakt bleiben mit Verwandten beispielsweise mittlerweile komplett eingestellt.
Ja, ich bin froh, sowas habe ich nicht in meiner Bubble.
Ich will nicht sehen, wie meine Oma gegen den Klimawandel hetzt.
Wenn, dann würde ich mich vermutlich davon verabschieden.
Ja, also bei mir ist es auch eher harmlos. Das Beste war mal, dass eine Arbeitskollegin mitten während der Weihnachtsfeier zu mir kam und meinte, du Mike, kommst du eigentlich am 24. nach Hause und bringst du dann auch hier das Essen mit? Ich wusste nicht, was da passiert ist. Ja, meine Mutter hat auf Facebook schön auf meiner Pinnwand öffentlich quasi die Weihnachtssachen diskutiert. Das war sehr schön. Aber es war halt nichts Schlimmes, ne? Das war halt wirklich so, och Mutti, bitte, mach mal nicht.
Ja, aber da bleibt immer das Risiko, dass es irgendwann doch was Schlimmes ist. Oh, es wäre mir zu peinlich.
Du Mike, ich habe hier übrigens noch deine Hämorrhoidensalbe zu legen. Soll ich dir die nach Hause schicken, oder?
Zum Beispiel.
Mhm. Ach, das fände ich gar nicht so peinlich.
Ganz ehrlich, ich bin da so schambefreit. Ich würde rausgehen und sagen, nö, brauche ich nicht. Ich habe Riesenklöten da unten. Und die müssen einfach behandelt werden. Ich habe mir schon längst Ersatz geholt. Ich warte bis Weihnachten.
Hey, ich habe 2 Kinder gekriegt. Ich habe bei jeder Geburt Angst vor einem Prolaps gehabt. Also das sind Hämorrhoiden noch angenehm.
Leute, die nicht wissen, worum es sich dabei handelt, googelt nicht.
Nein, tut das bitte nicht. Außer ihr wollt Albträume haben. Dann ja, gerne. Ich buchstabiere euch das noch.
Nächstes Podcast-Thema. Unangenehme Krankheiten. Oder doch nicht so unangenehm.
Dinge, die man nicht googeln sollte. Einfach so eine Stunde lang Aufzählung.
Ja.
Aber wegen solchen Sachen achte ich sogar bei dem privaten Account. Das Ding ist zwar, der ist für privat gestellt, aber wer weiß, was irgendwie nach außen getragen wird. Aus irgendwelchen Gründen landet ja immer irgendwas außerhalb. Deswegen achte ich auch bei den Sachen, die ich halt für Freunde und Familie teile, darauf, dass das Sachen sind, für die ich mich hinterher nicht schämen muss oder meine Kinder halt irgendwie irgendwas abbekommen. Also es gibt nichts, worauf man sich irgendwas einen runterholen könnte. Es gibt nicht zu viel Haut, es gibt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ne? Also man sollte auch trotzdem, auch wenn es was für Internes quasi ist, finde ich, sollte man darauf achten, was man postet. Das sind sich viele Leute nicht bewusst, auch in meiner Verwandtschaft, wo ich dann sage, Leute, geht gar nicht. Was gern für andere Sachen missbraucht werden könnte.
Ja, das ist halt dieses ältere Menschen kennen das halt eher noch so, ne? Da hat man halt das Fotoalbum mit dem Baby auf dem Töpfchen in seiner Gruppe rumgepostet. Und die sind sich nicht bewusst, dass das im Internet kritisch ist.
Ja, ich rede da von Menschen, die sind circa 10 Jahre älter als wir.
Das reicht schon vollkommen aus.
Okay.
Ja, ich glaube, das reicht wirklich aus. Das ist halt noch ein anderer Zugang zu Internet und eine andere Kompetenz, was so Internet an sich angeht. Ich glaube, da sind wir als welche, die vielleicht in der Jugend angefangen haben, das Internet zu nutzen, noch Leuten, die da schon, keine Ahnung, 30 waren oder so, um einiges voraus, können da Risiken auch eher einschätzen.
Also meine Schwester ist ja auch 10 Jahre älter, aber die postet sowas zum Beispiel auch nicht. Das war ja auch ganz wichtig, dass es immer hieß, wenn wir hier was posten, wenn irgendwie Fotos rumgeschickt werden in der Familiengruppe, das bleibt bitte alles privat, hier nichts irgendwie öffentlich. Also man kann den Zugang auch mit 10 oder 20 Jahren mehr hinkriegen, aber man muss es halt wirklich lernen.
Ja.
Ist auch eins der großen Risiken von sozialen Medien allgemein, ne? Also jetzt nicht nur besonders alte Leute, sondern besonders junge Leute haben ja häufig dieses Verständnis nicht, dass man vielleicht manche Dinge nicht öffentlich machen sollte oder sich nicht auf irgendwie eine bestimmte Art und Weise präsentieren sollte auf diesen Medien. Da gibt's ja immer so dieses Klischee von wegen, pass auf, was du auf Facebook schreibst oder so, oder welche Fotos du teilst, auch wenn du ein junger Jugendlicher bist. Denn in 10 Jahren guckt dein potenzieller Arbeitgeber vielleicht und googelt deinen Namen und der sieht das dann. Das ist natürlich alles dann in der Verantwortung der jeweiligen Leute. Bloß ist halt die Frage, ob so ein, ich glaube, 13-Jähriger, 13 ist üblicherweise so das Mindestalter, was diese Plattformen haben, ob der das wirklich einschätzen kann. Oder ob da vielleicht die Plattformen doch eher in der Verantwortung sind, Leute davor zu schützen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall etwas, das es ja auch im Prinzip erst seit diesem Web 2.0, seit dem User-Generated Content so populär geworden ist, sich gestellt hat. Gab's ja vorher in der Form nicht so wirklich.
Ja, wenn eine Webseite weg war, war sie weg.
Ja, gut, archive.org kannte vielleicht auch nicht jeder oder hat auch nicht alles indiziert. Aber ja, grundsätzlich war es tendenziell weg, ja.
Genau, da musst du es ja suchen. Nee, aber also, dass dein Arbeitgeber sieht das Argument, das finde ich so oder so ziemlich dämlich. Weil ja, das können Arbeitgeber, aber ein Arbeitgeber, der so einen Scheiß macht, weiß ich nicht. Also,
ich finde, es ist nicht komplett unlegitim, dass sich so ein Arbeitgeber mal informiert. Also ich habe da selber in meinem Umfeld, auch in meinem beruflichen Umfeld, Leute gehabt, die auf Facebook wirklich rechtsextremen Scheiß gepostet haben, die heute auch in der AfD aktiv sind und Posten bekleiden, was damals halt schon absehbar war. Und ich glaube, wenn so ein Arbeitgeber darauf aufmerksam wird, der hat dann vielleicht schon ein Interesse, so solche Leute nicht zu beschäftigen. Insbesondere, wenn natürlich dazu kommt, dass auf solchen Social-Media-Profilen dann eine Verbindung zwischen dieser Person und dem Arbeitgeber hergestellt werden kann, weil der den Arbeitgeber zum Beispiel im Profil stehen hat. Und in solchen Fällen finde ich es absolut legitim, dass man da dann auch mal guckt.
Ja, grundsätzlich finde ich das auch vollkommen legitim. Aber dieses in 10 Jahren-Argument ist halt das, was so total dämlich ist.
Ja gut, es müssen schon sehr krasse Sachen sein, damit das 10 Jahre später noch interessiert.
Ja, also wenn du dein Mordopfer postest, ist halt blöd.
Ja.
Bei einem 13-Jährigen reichen auch 5 Jahre.
Ja, also die Leute ändern sich ja. Also ich würde niemals als Arbeitgeber versuchen, jemanden einen Strick zu drehen aus etwas, was er halt vor x Jahren gemacht hat. Wenn er jetzt Scheiße baut oder in den letzten paar Monaten, dann sehe ich das als, ja, gerade wenn man dann so einen öffentlichen Posten, sowas wie Kundenbetreuung oder Kundenkontakt hat und dann noch den Arbeitgeber standardmäßig im Profil hat, bin ich vollkommen d'accord damit. Nee, das ist für unsere Firma dann nicht ganz so geil. Mach mal nicht oder wir stellen dich nicht ein.
Anderes Risiko, wenn wir da schon mal sind, wie schlimm. Also ich glaube, die Vorteile von Social Media haben wir jetzt weitestgehend abgehakt. So viele sind's ja nicht. Anderes Risiko, was ich ganz interessant finde, was ich in der Form nicht erlebt habe, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich glaube, wir sind potenziell alle ein bisschen zu alt dafür, ist, was so Cybermobbing angeht. Weil ich danke Gott jedem Tag, obwohl ich nicht gläubig bin, danke ich ihm jeden Tag, dass es zu meiner Schulzeit noch keine sozialen Medien gab. Also ich glaube, MySpace kam so langsam raus, als ich noch zur Schule gegangen bin, aber Facebook gab es halt beispielsweise noch nicht oder war in Deutschland noch nicht vertreten und was anderes gab es sowieso nicht. Denn wenn ich mir vorstelle, wie Mobbing zum Beispiel über diese Plattformen funktionieren kann, also holy shit, da wäre mir ja Angst und Bange geworden. Und ich war in der Schule irgendwie 2-3 Jahre lang Mobbingopfer. Ich weiß nicht, ob ich heute noch leben würde, wenn es das damals schon gegeben hätte.
Wär's nicht der Einzige, der nicht leben würde.
Ja, das ist halt echt eine unglaublich kritische Sache an diesen Plattformen. spricht vielleicht für eine strenge Altersgrenze von 18 Jahren oder noch mehr.
Ja, oder halt die Plattform wirklich in die Verantwortung ziehen. Also ich weiß halt aus meiner Historie, wir hatten das auf der Schulwebseite halt. Also das war vorher schon ein Mobbingopfer und auf der Schulwebseite wurde das dann auch teilweise praktiziert. Aber sobald das publik wurde, das war alles weg. Und ich meine sogar, es gab Konsequenzen für die, die das sowohl digital als auch analog gemacht haben. Also da sehe ich die Plattform vollkommen in der Verantwortung.
Ja gut, auf der Schulwebsite, wo dann sicherlich noch einfache Rückschlüsse auf die Täter gezogen werden können. Also da muss man auch schon ziemlich dämlich sein, um sowas da zu veranstalten. Aber auf Social Media kann das ja theoretisch auch anonym passieren. Und du kannst da einfach das vielleicht auch nicht zurückverfolgen. Klar, die User können gesperrt werden dann, wenn man sie darauf, wenn man die Plattform darauf hinweist. Aber Konsequenzen für die Leute lassen sich aus Tätersicht relativ einfach vermeiden, würde ich mal behaupten.
Das kommt drauf an, wie hart du das machst. Also,
na, wenn es anonym ist.
Es kommt drauf an, was du tust. Ist es eine Bombendrohung und oder hänselst du den Kleinen aus der 4C?
Ja, aber auch das. Also, sobald es strafrechtlich relevant wird, ist es auf jeden Fall so, dass es nachverfolgbar in der Regel ist.
Das muss ja nicht mal strafrechtlich relevant sein. Ich weiß nicht, ob klassisches Mobbing, was jetzt wirklich eher psychische Gewalt ist, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie, konkrete Drohung oder so. Was weiß ich, wenn Bilder auf Social Media geteilt werden, auf denen die Person verunstaltet wird oder irgendwie so ein Gedöns halt.
Ich hatte einen konkreten Fall. Okay. Habe ich gelesen. Grundschule, WhatsApp-Gruppe der Klasse und es wurde ein Video rumgereicht, wo das Nachbarsmädchen aus dem nächsten Ort sich halt ausgezogen hat vor der Kamera, wenn man das von ihr verlangt hat.
Wobei das schon strafrechtlich relevant sein dürfte, nehme ich mal an.
Ist es. Gab dementsprechend auch, es wurde dagegen vorgegangen, das Ganze ist auch irgendwann im Schulverweis geendet, aber ja, Grundschüler. Nice, wa?
Ja, die sollten lieber rausgehen zum Spielen, würde ich jetzt mit über 40 sagen. Pflock im Garten und eine sehr kurze Kette.
Das wird in den USA gerne gemacht, oder?
Ja, und es gab ja auch längere Zeit den Trend, mit den Kindern nur an der Leine rumzulaufen.
Ich kann es teilweise verstehen, ich würde es trotzdem nicht machen.
Ich habe es hier sogar schon ein, zwei Mal gesehen, aber ich glaube nicht, dass sich der Trend durchsetzt.
Also ich finde, man sollte sich ja nicht in Erziehungsmethoden einmischen, aber das sieht schon sehr merkwürdig aus. Ich würde da schon ziemlich doof gucken, wenn ich sowas auf der Straße sehen würde.
Ja, ja. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, bei dem ein oder anderen Kind wünschst du dir eine Leine, aber ich würde es nicht tun. Trotzdem nicht.
Erziehung ist komplex und Königsweg gibt's nicht.
Und im Moment auch gar nicht Teil unserer Folge.
Richtig.
Wir sind bei Social Media und den unerziehbaren Algorithmen.
Stimmt, wir wollen Leute mobben. Algorithmen mobben.
Leute mit Algorithmen mobben.
Ja, Algorithmen sind so eine Sache für sich. Ich habe mir gerade noch mal die Doku The Social Dilemma, mein Gott, das Dilemma mit den sozialen Medien, man sollte nicht Englisch sprechen, wenn man es nicht kann, die Netflix-Doku angeguckt, die ich komischerweise vor 3 Jahren, als ich sie das erste Mal gesehen habe, als sie rausgekommen ist, relativ scheiße fand. Ich glaube, es hat sich sehr vieles bestätigt, was dort erzählt wurde, deswegen fand ich sie vorhin relativ gut sogar. Und da wurde halt auch intensiv auf die Algorithmen eingegangen. Das Problem bei diesen Algorithmen ist ja, dass immer finanzielle Interessen dahinter stehen, wie solche Algorithmen funktionieren, die bestimmen, welche Postings dir angezeigt werden oder auch in welche Reihenfolge Kommentare beispielsweise angezeigt werden. Mhm. Und was mir da ganz besonders als Inhalt aus dieser Doku jetzt im Gedächtnis geblieben ist, ist die Aussage, oder nicht die wörtliche Aussage, aber so das Fazit, dass kontroverse Inhalte einfach immer finanziell lukrativ sind. Ja. Ein so mittelintelligenter Mann hat mal gesagt, Controversy creates cash. Und das ist so das zentrale Problem, glaube ich, an allem, was mit Social Media zu tun hat.
Mhm. Willst du dir einen Namen machen, musst du auf die Straße kacken.
Dann machst du ein Foto davon und postest es überall.
Das Foto machen schon andere Leute.
Ja, aber du musst es auch selber machen für den richtigen Hashtag. Und am besten noch drumherum tanzen für TikTok.
Und das wäre an und für sich ja okay. Ich meine, klar, so ein Foto von einem Kackehaufen ist jetzt vielleicht nicht so schön anzusehen. Es gibt auch ästhetisch geformte Kackehaufen. Ich will da gar nicht vorverurteilen. Aber das ist ja nicht unbedingt die Art der kontroversen Inhalte, die heutzutage da so hochgespült werden, sondern das sind dann schon eher solche Sachen wie Fake News und Verschwörungstheorien, weil die halt kontrovers sind.
Fun Fact. Fake News. Die erste Fake News. Erinnert ihr euch an das Hörspiel von Orwell, wo eine Alien-Invasion kommt?
Ja, habe ich schon einiges von gehört.
Und dass es da diese Massenpanik gab in den USA, die Leute schreiend auf die Straße gelaufen sind und es riesige, chaotische Zustände gab. Fake News. Etablierte Medien gegen die, die da neu kamen. Denn zufälligerweise waren da Leute, die halt interessiert waren daran, wie erfolgreich das wird und haben zu dem Zeitpunkt Statistiken erhoben. Stellt sich raus, dass gar nicht so viele davon, also von den Zuhörern, dieses Hörspiel gehört haben und sich aber auch bewusst waren, dass das ein Hörspiel war und das auch Hörspiel genannt haben. Und das war anscheinend gar nicht so ein Riesenchaos auf den Straßen und alle haben gedacht, die Welt geht unter.
Ja, dass da eine unglaubliche Massenpanik davon ausgegangen ist, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht. Aber es gibt halt immer Vereinzelte, die sowas dann vielleicht doch für bare Münze nehmen.
Der ein oder andere Hillbilly wird für dich auf die Straße gerannt sein mit der Schrotflinte in der Hand. Das kann man nicht ausschließen, aber auf alle Fälle war das wohl die erste Fake News, die gestreut wurde von einer Zeitung.
Das ist tatsächlich das Problem. Damals war es halt der ein oder andere Hillbilly oder in Deutschland sagen wir Dorftrottel oder so, der dann auf die Straße gegangen ist oder in der Stammkneipe am Stammtisch krakeelt hat und dann vielleicht nicht ernst genommen wurde. Aber das ist ja gerade das Ding. Seit sozialen Medien oder eben diese Social-Media-Plattformen der kompletten Gesellschaft jederzeit zugänglich sind, auch Leute, die das vor 20 Jahren keinen Kontakt mit gehabt hätten, weil sie sich nicht für PCs interessieren oder so, ne? Aber heutzutage hat halt jeder ein Handy. Heute verbünden sich diese Hillbillies und Dorftrottel halt über soziale Medien und gehen dann gemeinsam gegen das, was ihnen da erzählt wird, vor oder starten irgendwelche Kampagnen oder was auch immer.
Ja, und dann hast du auch eine wesentlich größere Reichweite. Es gibt Menschen, die Angst haben, und zwar schnell. Und plötzlich kaufen die Leute Klopapier und Nudeln leer innerhalb von 6 Stunden.
Ja, und wir müssen auch sagen, die anderen Medien sind da auch nicht ganz unschuldig, denn das ist natürlich interessant. Interessanter ist das, was normalerweise in den Nachrichten so kommt oder wenn man gerade nichts Besseres hat, dann kann man darüber berichten, weil das skurril ist und schon hast du noch mehr Aufmerksamkeit.
Ja, und dass sowas schnell viral gehen kann und auch sehr falsch sein kann, selbst wenn man gute Absichten hat, hat man zum Beispiel 2016 gesehen in der Türkei bei dem Putsch, beziehungsweise bei dem Putschversuch. Wo es dann schon innerhalb von kürzester Zeit hieß, ja, Erdogan ist nach Deutschland geflohen, hat Asyl ersucht und ist halt quasi gestürzt worden. Ich glaube, der ist immer noch da.
Na gut, da hätte ich jetzt hauptsächlich in Erinnerung, dass er ein Handyvideo von einem Klo oder so dann an dem Abend noch gepostet hat, um zu zeigen, dass er noch da ist. Oh, eine sehr skurrile Situation.
Ja, weil es halt hieß, er ist plötzlich in Deutschland und er ist geflohen. Ja, aber das Ganze gibt's ja auch in positiv, die Hilfe von sozialen Medien im arabischen Frühling. Das war ja doch ganz nice, dass sich da plötzlich dann die Leute vernetzen konnten und ja, dann wurde plötzlich das Internet abgeschaltet und dann musste man analog gehen und ja, immerhin hat man was erreichen können. Aber da waren auch eher die Algorithmen so. Es war sehr emotional und es war ausnahmsweise mal positiv, dass es so emotional war und so viral ging. Aber in der Regel ist das halt wirklich genau das, was Tobias auch gesagt hat. Das Emotionale sind halt Angst, Hass und Fake News.
Polarisiert halt stark.
Ja, und die großen Medien kommen auch nicht hinterher, das alles dann plötzlich richtig zu stellen.
Ja, heutzutage wird den großen Medien dann allerdings auch nicht mehr geglaubt, weil da so eine Radikalisierung vonstatten geht und sich in dieser Hinsicht immer weiter gegenseitig bestärkt wird, dass man zum Beispiel etablierten Medien nicht mehr glauben soll. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die hauptsächlich über soziale Medien passiert, weil diese Leute, die ein Interesse daran haben, zum Beispiel klassische Medien zu diskreditieren, um ihre eigene Agenda durchzusetzen, die erreichen halt ihre Gläubigen, ihre Jünger über soziale Medien.
Und zum Thema, dass die Plattformen da irgendwas machen könnten. Ja, sie könnten was tun. Sie könnten auch den Algorithmus umstellen. Das haben sie zeitweise. Also sie haben bewiesen, dass sie es könnten. Aber es ist immer die Entscheidung, möchtest du den Algorithmus tatsächlich netter einstellen oder möchtest du mehr Klicks, also mehr Geld verdienen?
Ja.
Und da ist immer wieder das Geld, das gewinnt. Und Fake-Accounts oder Leute, die halt Scheiße posten, die zu löschen, bedeutet auch, dass du deine Userzahlen wieder einschrumpfen lässt. Das sind vielleicht nur ein paar Prozent an Usern, die wirklich auf der Plattform weniger posten. Aber gleichzeitig ist das eine negative Botschaft nach außen, was deine Aktienkurse in den Keller treibt. Und das ist viel Geld, was da rein theoretisch flöten geht. Von daher wollen die auch nicht zu gut im Regulieren sein.
Ja, und hinter allen deinen Argumenten ist es der Kapitalismus.
Ja.
Also vielleicht sollte man auch an der Stelle ansetzen, dass man das System umstellt.
Weil es kaputt ist?
Ja, das wollte ich jetzt noch nicht sagen, aber ja, okay. Im Prinzip, das System ist an der Stelle ziemlich broken. Ja, wir haben ein Internet geschaffen, was wir niemals haben wollten, absolut nicht. Und das alles durch diese Gratis-Mentalität so ein bisschen. Ich meine, es ist richtig gut, dass jeder jederzeit irgendwie seine Meinung kundtun kann.
Nö, Hot Take, das ist nicht gut.
Ist bloß blöd, dass das jeder tut.
Ja, richtig. Das ist halt das Ding, ne? Das meinte ich, dass das Problem doch eigentlich ist, das klingt eventuell abgehoben und elitär oder so, das Problem ist einfach, dass heute Hinz und Kunz diese Plattform nutzen können und sich im Internet äußern können. Weil diese Probleme gab's halt vor 15 Jahren, vor 20 Jahren noch nicht. Weil wahrscheinlich im Schnitt der Internet-User technikaffiner war, vermutlich gebildeter war, auch jünger war. Und ich glaube, Facebook ist das beste Beispiel, wie es sich dann doch ins Negative umschlagen kann, wenn einfach der 40-Jährige und seine Oma auch noch da aktiv sind, ohne die entsprechende Medienkompetenz und Internetkompetenz zu haben.
Ja, wobei man jetzt nicht jeden in die Jahre gekommenen über den Kamm scheren kann.
Nicht jeden, nein, das ist schon verallgemeinert. Es gibt auch jüngere Leute, die total krass drauf sind, keine Frage.
Ja, ich habe da so einige Jüngere mitbekommen, die da krass drauf sind, mehr als ich Ältere mitbekommen habe.
Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist durchaus das Problem, gerade diese Kompetenz. Was ich zum Beispiel ironisch finde, ist, dass in meiner Jugend gerade so ältere Leute immer gewarnt haben, wie gefährlich das Internet ist und dass man da an jeder Stelle verarscht wird und um sein Geld betrogen wird und so. Und vom Gefühl her sind das genau die Leute, die jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre älter sind als wir, unsere Elterngeneration oder unsere Großelterngeneration oder irgendwas dazwischen, die halt jeden Scheiß im Internet glauben. Die sich dann ganz, ganz easy zum Beispiel auf Facebook von irgendwelchen Bauernfängern radikalisieren lassen oder über YouTube-Videos oder so. Finde ich höchst ironisch.
Höchst ironisch finde ich die Leute, die denken, der Postillon wäre einfach nur eine Zeitung.
Ja gut, das finde ich massiv lustig. Aber dass es solche Leute gibt, die so wenig Medienkompetenz haben, das ist schockierend.
Ja, und genau solche Leute sind das. Die waren gar nicht so krass alt, muss ich dazu auch sagen. Die haben 2020 im Ausschuss gesessen, der Zuckerberg zur Rede stellen wollte. Die haben ernsthaft gefragt, wie das funktioniert, wenn die eine E-Mail über WhatsApp schreiben. Bitte was? Oder wie man ein kostenloses Facebook anbieten kann, wenn die doch kein Geld nehmen. Also die wissen wirklich nicht, wie das funktioniert, ganz ehrlich. Und die haben die Anhörung geleitet. Wie sollen das zu irgendwas führen?
Auch ein Satz aus dieser Doku, wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt.
Ja.
Ja. Wir sind das Produkt in Social Media. Unsere Daten.
Ja, die Kunden sind die Konzerne. Aber da würde ich jetzt zurückkommen auf dieses, das System könnte man ja umstellen. Also so ein geringen Beitrag muss ja vielleicht nicht mal von jedem sein, aber wenn jeder Nutzer vielleicht so das Äquivalent von einem Euro gibt, wie viel Geld haben die dann? Wenn die dann zusätzlich noch hier und da mal wirklich ein bisschen Werbung machen, dann könnte man aber wesentlich besser gegen sowas vorgehen. Und man hätte Einnahmen, die man mit weniger Kapitalinteresse treffen kann.
Mag sein, aber du redest da über Menschen. Menschen mögen Geld. Menschen mögen gern mehr Geld. Und wenn sie mehr Geld haben, gerne noch ein bisschen mehr.
Wenn jetzt jeder Nutzer von Twitter oder von Facebook einen Euro zahlen muss, dann glaubst du doch nicht ernsthaft, dass sich irgendwas an den Algorithmen ändert. Die einzige Änderung zu der Situation heute ist halt, dass ein Euro mal x Nutzer zusätzliche Einnahmen da sind. Und alles andere bleibt exakt gleich.
Ja, genau das ist ja der Punkt, wo dann die Ethik ins Spiel kommt. Dass man ja dann halt als Konzern sagen kann, nee, wir machen jetzt nicht viralen Werbescheiß. Wir limitieren das ein bisschen. Wir stellen Leute ein, die halt Fake News wirklich checken und raushauen.
Ja, haben die. Nein, die investieren nicht darin.
Ja, und das ist halt der Punkt. Also, da sind halt die Firmen einfach nur scheiße.
Ja, weil deine Rechte sind denen scheißegal. Und auch, wie es dir geht dabei oder alles andere. Hauptsache, du gibst denen Daten. Klick ein paar Mal, bitte.
Die sollen mal rumkommen, dann zeige ich denen, wie egal denen meine Rechte ist.
Und tu mal noch Cookies. AGB gelesen?
Ich lese sowas doch eigentlich total gerne, aber die wenigsten AGBs lese ich tatsächlich.
Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, weißt du? Jedes Social-Media-Ding, wo du dich anmelden kannst, verpflichtet dich dazu, erstmal ein Häkchen zu setzen mit ja, habe ich gelesen. Ist alles okay, ja, ich bin mit euren Verträgen einverstanden. Ohne, dass du es jemals lesen musstest, ohne, dass du es lesen kannst. Und die Hälfte der, also, ja, okay, wahrscheinlich sogar noch mehr, von den Leuten, die das anklicken, würden die AGBs auch nicht verstehen, selbst wenn sie sie lesen würden.
Ich fand ja mal die eine Firma genial. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das war irgendein Verkauf von irgendwas, aber doch ein bisschen nischiger. Mhm. Und die haben in die AGB reingeschrieben, die ersten x Leute, die diesen Passus finden und lesen, bekommen von uns 50.000 Euro. Es hat gar nicht mal so lange gedauert, bis die ausgezahlt wurden. Das waren irgendwie nur ein paar Monate. Aber dass es Monate sind, 3 Leute in Monaten, schwierig. Auch diese Medienkompetenz haben wir ja offensichtlich nicht. Also wir lesen uns auch nicht jeden Scheiß durch, aber auch da würde ich eher vertrauen auf die Leute, die das tun, nämlich Anwälte und Verbraucherschützer.
Ja, genau. Also eben da hätte man ein Vertrauen, dass sich ein Unternehmen nicht erlauben kann, in seine AGBs zu schreiben, dass du mit Bestätigung der AGBs dich als Sklave für das Unternehmen verpflichtest oder dein Erstgeborenes abgeben musst oder so.
Ja, es reicht ja schon, wenn sie schreiben würden, sämtlicher Content, der auf der Plattform gepostet wird, haben die dann Nutzungsrechte uneingeschränkte.
Aber das war so auf Facebook, oder?
Ja, und zwar jahrelang, bis es irgendwann mal hieß, das dürft ihr nicht, das ist ein bisschen übergriffig. Eventuell haben sie es jetzt auch nur angepasst. Ich meine nämlich trotzdem, dass der Content auch teilweise noch in deren Verantwortung liegt.
Mag sein, aber ganz so extrem, glaube ich, darfst du es heutzutage nirgendwo mehr reinschreiben. Das fällt der Verbraucherzentrale öfter auf.
Ja, du hast mittlerweile ein Recht auf deine Daten. Du kannst die ja auch jederzeit zumindest EU-weit anfragen und kriegst dann einen Stapel CD oder so einen Aktenkorpus zugeschickt.
Falls du was bekommst. Denn witzigerweise sind ja sämtliche großen Konzerne mit ihrem Hauptsitz in Dublin. Sie haben den Dubliner Hafen halt einfach mittlerweile zu ihrem Traumziel erkoren, sodass die irische Datenschutzbehörde tatsächlich für die, ich weiß nicht wie viele Millionen User EU-weit zuständig ist. Es ist eine kleine Klitsche. Die kommen gar nicht hinterher. Die Außenstelle ist in Dublin, der Hauptsitz ist in Port Arlington, von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, denn es ist ein kleines 8000 Seen-Dörfchen und dementsprechend groß ist der Hauptsitz der Datenschutzbehörde. Die haben gar nicht die Kapazitäten dafür, die können das gar nicht stemmen und das ist quasi unser Last Resort, was uns helfen soll, an unsere Daten zu kommen. Und die haben auch voll oft, ich nehme mal an, weil es einfach zu viel ist, gesagt, nö, kümmern wir uns nicht drum. Und da gibt es einen Anwalt, der auch in Dublin saß und bereit war für ein Interview, Gerard Rudden. Der ist öfter gegen die vorgegangen und jedes Mal, wenn er gegen die vorgegangen ist, mit, ihr habt die Pflicht, das zu untersuchen, hat wundersamerweise das Gericht beigepflichtet und gesagt, ja, ihr müsst das wirklich untersuchen. Es wird einfach nicht gemacht, Also deine Datenanfragen ist ein Glücksspiel, ob du das kriegst.
Ja, da brauchen wir halt mehr Druck. Wir haben das System an der Stelle nicht mehr unter Kontrolle. Wir wissen nicht, was die Firmen mit den Daten machen. Nö. Und wenn wir es herausfinden wollen, kommen sie halt und sagen, ja, geht nicht, kein Personal, kein Geld, ist technisch nicht umsetzbar.
Also klar, mehr Druck. Bloß wenn der Druck irgendwann zu groß wird, dann sagt so eine Plattform, ich glaube, das ist ja auch schon so als Drohung vorgekommen, ja okay, wenn diese EU-Regularien den können oder wollen wir nicht entsprechen, dann stellen wir unsere Services in der EU jetzt ein. So, aber da wiederum haben dann bestimmt zahlreiche Werbepartner oder sonst welche Profiteure von diesen Plattformen gar keinen Bock drauf, dass die gesamten Einwohner der EU einfach keinen Zugriff mehr auf diese Plattform haben und ihnen somit kein Geld mehr bringen. Also es ist ja ein absolutes Dilemma.
Ja, und das wäre Geld.
Deswegen ist auch nur der Digital Service Act durchgegangen und nicht der ums Marketing. Der wurde komplett gestrichen. Ursprünglich war beabsichtigt, dass diese ganze personalisierte Werbung zurückgefahren wird, weil das halt ein sehr gefährliches Tool ist, gerade in politischen Geschichten.
Ja, aber da ist ja eigentlich ein Ersatz quasi in der Mache, dass Microtargeting nicht mehr möglich sein soll.
Ja, ob das durchgeht.
Also ich glaube auch, da haben ganz viele andere Leute sehr große finanzielle Argumente dagegen.
Ja, ich habe mir mal Zahlen aufgeschrieben. Also allein das, was in Brüssel um das EU-Parlament drumherum sitzt, die Top 5 sind Google mit 8 Millionen Lobbyarbeit, Microsoft mit 5 Millionen, Facebook 4,25, Apple mit 2 und Amazon mit 1,75 Millionen.
Ja, wie hat Marc-Uwe Kling das so schön gesagt? Es gibt in Brüssel mittlerweile mehr Lobbyisten als Menschen.
Auf alle Fälle haben die mehr Geld als die Menschen. Das Schöne ist ja auch, dass die Lobbyisten, die da arbeiten, direkt aus der Politik kommen und da quasi nur ihre Kollegen und neuen Kollegen anquatschen und sagen, hey, hier, hör mal, ich arbeite für die, lass doch mal.
Ich muss tatsächlich sagen, diese Problematik ist für mich gar nicht so relevant. Also auch so Microtargeting und so.
Ich sehe bei dem Microtargeting nicht Werbung als das Kritische. Mhm. Es geht um die Beeinflussung in politischer Hinsicht. Und es ist zum Beispiel auch schon, ich habe die Studie jetzt leider nicht, aber wenn du Menschen an einem Wahltag oder kurz davor sagst, geh wählen, gehen signifikant mehr wählen. Und wenn du dann einfach nur sagst, das möchte ich nur erzkonservativen Rechten über 40 senden, weil ich bin der Werbetreibende, dann hast du plötzlich die Wahl komplett beeinflusst. Und das ist ein Riesenproblem.
Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu idealistisch eingestellt und denke mir, dass Leute eh ihre Überzeugung haben und dass Leute, die wählen gehen wollen, eh wählen gehen. Also, ja, wahrscheinlich sind Menschen beeinflussbarer, als ich es hoffen würde. Aber klar, stimmt, das ist dann ein größeres Problem.
Das Problem ist vielleicht, du persönlich würdest auf sowas nicht reagieren. Du bist aber auch dann wahrscheinlich nicht in diesen Microtargeting-Gruppen drin, die das dann als Zielgruppe eingespielt bekommen. Aber was ich auch witzig fand und im Moment vielleicht wieder so ein bisschen was einen aktuellen Hintergrund bekommt, weil da was passiert sein könnte. Die Trollfabriken in Russland. Da war eine, die ist Journalistin, die wollte dann undercover mit rein für ihre Story und wurde dann auch angeworben für eine der Trollfabriken, die für die Wahlen 16 in den USA, wo Trump meinte, seine Wahl wird ihm gestohlen. Da sollten die in bestimmten Netzwerken Dinge kommentieren und Co., also wirklich Stimmung machen. Die haben auch mit solchen Tools gearbeitet. Diese Trollfabrik wurde von Prigozhin geleitet und finanziert. Ja, den hat er jetzt was anderes ereilt, aber fand ich witzig, dass er da nochmal aufgetaucht ist. In meiner Recherche.
Ja, ach, der arme Mann. So ein Zufall auch, ne?
Ja, ist Flugzeug kaputt, ne? Was willst du machen?
Ja, passiert. Ja, diese Trollfabriken, also das sieht man ja mittlerweile auch in Deutschland, gewisse Posts oder Postings auf Twitter zu bestimmten Themen haben halt grundsätzlich sehr schnell 400 Kommentare, die alle von Accounts kommen, die einen ähnlich formatierten Benutzernamen haben und ähnliche Aussagen treffen. Witzigerweise gab es eine Phase auf Twitter, wo Twitter tatsächlich wieder benutzbar war bei solchen Postings, nämlich diese kurze, schöne Phase, als sich die Wagner-Truppe auf Moskau zubewegt hat. Da waren diese augenscheinlich russischen Trolls plötzlich nicht mehr aktiv für ein paar Stunden. Das war sehr schön. Danach ging es leider wieder los. Aber es war sehr auffällig, dass da Ruhe war und bestimmte Themen nicht so intensiv kommentiert wurden während dieser Zeit.
Ich habe da auch noch eine andere Aufstellung, die jetzt Elon Musks Follower betreffen. Ich habe es nicht nachgeprüft, kann also sein, dass die Zahlen fake sind, aber es gibt Menschen, die haben sich die Mühe gemacht, das mal zusammenzutragen. Anscheinend sind 42% seiner Follower-Accounts, die 0 Follower haben. Ungefähr genauso viele, die 0 andere Tweets haben. 25% seiner Follower haben nur das Standardprofilbild. Müssten ungefähr 13% der Follower sein. Die haben einen Account, der nur Elon Musk folgt. 40% haben 4 Ziffern oder mehr in ihrem Handle. 25% haben ihren Account an dem Tag von Musks Übernahme oder kurz danach erstellt. Das sind mit Sicherheit alles ganz normale Menschen. Erinnert mich daran, dass ich nachher noch ein paar Follower kaufe.
Ja, also Bots können das nicht sein. Dazu ist das zu offensichtlich dumm.
Das sind auch keine Fake-Accounts.
Ja, Vorname und ein paar Ziffern dahinter, das ist ja das ultimative Klischee. Also, die kann man auf Twitter eigentlich grundsätzlich blocken, weil, ja, das sind halt alles dieselben. Jetzt nicht zwingend russische Trolle, viele von denen aber auch, aber ja. Ja, Elon Musk ist ein gutes Stichwort, der jetzt nach seiner Übernahme von Twitter gezeigt hat, wie man auch relativ offen eine Social-Media-Plattform in eine bestimmte Richtung lenken kann durch seine Maßnahmen, die er da ergriffen hat und die er auch schon angekündigt hat, in Zukunft ergreifen zu wollen. Das ist eigentlich sehr, sehr unverhohlen, was da so passiert ist. Denn eine seiner ersten Maßnahmen nach dem Kauf von Twitter war, Twitter Blue einzuführen, was quasi so eine Art Abo-Modell ist. Es kostet irgendwie $8 im Monat, glaube ich. Und das hat die Account-Verifizierung im Prinzip ersetzt. Früher war es auf Twitter ja so, dass verifizierte Accounts so einen blauen Haken hatten. In der Regel waren das Journalisten oder Prominente, deren Identität zweifelsfrei nachgewiesen wurde.
Und Firmen.
Genau, eher für Firmen. Also teilweise gibt es noch Sonderfälle, die haben auch heute noch einen anderen Haken. Ja, politische Institutionen auf jeden Fall auch. Aber ja, dadurch war zumindest sicher, dass ein Post oder ein Tweet von einer Person kam, dass es sich wirklich um die Person gehandelt hat. Und ja, tendenziell konnte man solchen Leuten dann auch eher vertrauen, dass die jetzt keine Fake News posten zum Beispiel. Das wurde geändert. Ne? Den blauen Haken kann man sich jetzt erkaufen. Hat eigentlich so weit geführt, dass es mittlerweile Browser-Plugins gibt, die automatisch jeden User mit blauem Haken, der weniger als x Follower, als 100.000 Follower beispielsweise hat, einfach mal blocken. Habe ich auch im Einsatz, ist sehr, sehr praktisch. Aber da hört es doch nicht auf, sondern diese Leute mit blauen Haken werden auch priorisiert behandelt. Das heißt, wenn du jetzt nicht so eine Blockliste hast und einen willkürlichen Tweet öffnest, dann werden dir zuerst mal die Kommentare von Leuten mit diesem blauen Haken, also die Twitter Blue abonniert haben, angezeigt. Und in der Regel sind das halt eben solche Leute, die dann doch sehr übereinstimmen mit Elon Musk, der sich auch als, naja, sagen wir mal, sehr rechtsoffener, antiprogressiver Mensch dargestellt hat in letzter Zeit. Ne, dadurch ist schon ein gewisses gesellschaftliches, politisches Klima dort auf Twitter entstanden, weil du einfach diese Inhalte vorgesetzt bekommst in den Kommentaren allein schon. Oder in dem allgemeinen Feed, der jetzt nicht nur aus dem besteht, was deine Follower schreiben und retweeten, befinden sich halt auch hauptsächlich Tweets von Leuten, die dieses Twitter Blue abonniert haben. Finde ich extrem unverhohlen, ne? Das ist gar nicht mal so ein geheimer Algorithmus, der irgendwelche Sachen aus finanziellen Interessen höher priorisiert, sondern da können sich dann solche Leute das Ganze einfach erkaufen. Und das machen halt hauptsächlich Leute aus bestimmten Richtungen. Ist eine Katastrophe.
Ist auch gar nicht in die Hose gegangen.
Es gibt anscheinend relativ viele Jünger von Musk, die das durchaus machen. Insofern hat er darüber einen Verdienst. Bei vielen Werbekunden kommt das nicht so gut an. Da sind schon einige abgesprungen. Insofern kann man sagen, ja, vermutlich ist es am Ende kein großes Profitgeschäft.
Aber ein Gutes hat es hervorgebracht. Der Preis für Insulin ist in den USA krass abgestürzt. Denn es war ja unglaublich teuer. Danach wurde da war dann ein Fake-Account, der erzählt hat, er sei, ich glaube, Lilypad oder so hieß die Firma. Die haben quasi das Monopol auf Insulin in den USA. Und haben erzählt, ja, das gibt es jetzt kostenlos. Es gab Aktieneinbrüche und Co. Und das Ende vom Lied ist, dass jetzt tatsächlich statt, ich glaube, knapp über $30 für so eine kleine Ampulle jetzt nur noch knapp über 10 verlangt werden. Das ist schon mal eine Verbesserung.
Ja, das ist ein Beispiel, wo das tatsächlich mal zu was Gutem geführt hat, aber ich glaube, das ist eine absolute Ausnahme.
Ja, das ist auch das einzige wirklich Gute, was ich gehört habe.
Wenn, also man kann sich das ja vorstellen, wenn man sich ohne Probleme durch eine Summe von $8 im Monat als seriöse Quelle für irgendwas ausgeben kann, dann wird das eher missbraucht, als dass es zu was Gutem führt.
Ja,
definitiv. Und es hat halt diese Plattform quasi unbenutzbar gemacht, wenn man nicht ganz konsequent blockt und sich wirklich dann bewusst in seine relativ abgeschlossene Bubble begibt. Dazu kommt noch, und das ist dann für mich auch das Ende meiner Twitter-Karriere, wenn es dann irgendwann so kommt, oder meine Ex-Karriere, ne, das ist ja auch wahnwitzig, eigentlich so eine etablierte Marke einzustellen, aber er wird schon wissen, was er tut, wenn er Twitter in X umbenennt. Elon Musk hat auch schon angekündigt, dass die Blockfunktion dann abgeschafft wird, so dass man diese Plattform wirklich gar nicht mehr benutzen kann, weil er natürlich auch Wert darauf legt, dass seine Jünger gelesen werden. Und ja, wenn die ständig geblockt werden, dann ist das natürlich für ihn nicht so schön. Deswegen, ja, kann man solchen Inhalten zukünftig angeblich, noch ist es nicht umgesetzt, gar nicht mehr aus dem Weg gehen.
Ja, ich glaube, das ist die Folge aus Block Blue.
Wahrscheinlich, ja. Natürlich alles gerechtfertigt mit Meinungsfreiheit.
Mhm.
Das ist das Totschlagargument.
Ist immer das Totschlagargument.
Ja. Natürlich, wenn du jemanden blockst, dann beraubst du ihn ja seiner Meinungsfreiheit. Kommt halt der Schwachsinn, aber es zieht vermutlich als Argument, oder? Kann irgendwie als Rechtfertigung dienen.
Es zieht bei seinen Jüngern als Argument. Es ist schon richtig, er hat so eine Plattform damit geschaffen, die eigentlich richtig schlimm ist. Forscher vom CCHD haben ja auch veröffentlicht, dass Hassrede sehr zugenommen hat, seitdem er quasi das übernommen hat. Was ich daran richtig schön finde, ist, dass Elon Musk sein kapitalistisches Gesicht einfach mal zeigt dadurch. Weil was macht er jetzt gegen diese Forschungsinstitute oder gegen dieses eine große Forschungsinstitut? Er hat erstmal schön öffentlich gesagt, ich erkläre denen den Krieg und er zeigt sie an. Aber nicht, weil das nicht stimmt, was da gesagt wird oder ähnlich. Nein, die Forscher haben die Daten gekauft und aber gegen die AGB dieses Drittunternehmens verstoßen. Und deshalb will er ihnen untersagen, dass sie diese Forschungsdaten überhaupt benutzen durften. Und demzufolge ist alles, was die gesagt haben und rausgefunden haben, nichtig. Also das dürfen sie dann auch nie wieder sagen. Und er hat wohl eine ganz gute Chance, damit durchzukommen. Also er ist schlau, aber ein kapitalistisches Arschloch.
Ja, aber dass er ein kapitalistisches Arschloch ist, das hat ja jetzt auch keine Konsequenzen. Also klar, das weiß man jetzt. Manche Leute stört's, manche nicht. Aber es schadet ihm ja so gesehen nicht. Und ich meine, wenn man einer der reichsten Menschen der Welt ist, dann muss man ein kapitalistisches Arschloch sein. Das geht ja nicht anders. Das wusste man ja vorher im Prinzip schon.
Ja.
Tja, Menschen sind halt scheiße.
Ja. Es wird oder wurde jetzt insbesondere, nachdem Elon Musk Twitter als letzte große nutzbare Plattform eigentlich abgeschafft hat, natürlich immer nach Alternativen geguckt. Insbesondere Mastodon als Plattform hat zwischendurch immer Peaks gehabt, ne? Wenn Musk irgendwas Krasses rausgehauen hat, dann sind die Nutzerzahlen bei Mastodon an dem Tag stark angestiegen. Aber es ist halt hoffnungslos. Also gut, Mastodon hat in seiner ganzen Grundstruktur schon Probleme mit verteilten Servern. Das kann Twitter nicht ersetzen. Aber allgemein ist es ja eher unrealistisch, dass sich ein neues soziales Medium oder eine neue Plattform etabliert, die erstmal die Nutzerbasis von Twitter hat und ja, diese Probleme, diese potenziellen Probleme von Twitter oder Facebook nicht hat. Oder seht ihr das als möglich an, dass es da irgendwie was gibt, was jetzt Ersatz für Twitter oder Facebook sein kann, wo es halt eben nicht Fake News gibt, die aus finanziellen Interessen hochgespielt werden oder wo Hassrede härter sanktioniert wird etc. pp. Ist das überhaupt realistisch, dass es sowas jemals geben kann?
Theoretisch ja, aber das kostet sehr viel Geld und Ethik des Unternehmens.
Also nein.
Richtig. Also es ist halt digitaler Markt, da gibt's halt immer Monopole plötzlich. Und die kriegen wir leider aktuell nicht wegreguliert.
Ich denke auch, es wäre ein theoretisch möglich, aber die Motivation dazu wird nicht da sein.
Naja, es gibt ja Versuche. Also Mastodon, wie gesagt, Blue Sky ist noch ein anderes Beispiel, was aktuell nur auf Einladung funktioniert, was ein bisschen blöd ist, weil da die anfängliche Nutzerzahl halt schon stark eingeschränkt ist. Ja, aber ich würde dem zustimmen. Also ich glaube, die Zeit dieser großen dieser großen Plattform, die auch vernünftig genutzt werden können, die ist im Prinzip vorbei. Ich glaube nicht, dass es da nochmal sowas gibt wie das von mir heißgeliebte Twitter von vor ein paar Jahren.
Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Hard Reset.
Ja, ich glaube, es ist aber mit dieser Gesellschaft nicht mehr vereinbar. Hm. Wie vorhin gesagt, ich glaube, es ist einfach ein großes Problem, dass jeder diese Plattform nutzen kann.
Und Medienkompetenzen. Das ja, sollte man den Kindern beibringen.
Wir können uns in 50 Jahren nochmal sprechen, wenn die Leute, die heute diese Plattform ruinieren, nicht mehr da sind und vielleicht in der Zwischenzeit was für die Bildung getan wurde und sowas wie Internetkompetenz und Medienkompetenz auch im frühen Alter schon vermittelt wird.
Ja, das wäre schön.
Ja.
Aber dafür müsste man da rein investieren. Und das liegt nicht im Interesse der Leute. Wir sollten einfach das ganze Internet einfach mal für ein paar Jahre abschalten.
Zurück in die Steinzeit?
Ach nö.
Ja, okay, vielleicht nur die großen Social-Media-Plattformen. Ist mal wirklich drauf anlegen, das überall in der EU zu blocken.
Naja, die vernünftigen Leute, so wie ich jetzt vernünftige Leute definieren würde, die nutzen diese Social-Media-Plattformen dann halt eh bald nicht mehr. Also auf Facebook sind diese Menschen nicht mehr aktiv, weil Facebook halt von Idioten überrannt ist. Und bei Twitter ist diese Entwicklung halt auch aktuell in Gange. Ja, bezüglich dieser Zukunftsaussichten, wenn Social-Media-Plattformen, wie wir sie kennen, vielleicht nicht mehr die ganz große Zukunft haben, habt ihr irgendwie Ideen, wie die Bedürfnisse, die von diesen Plattformen abgedeckt werden, auf andere Art und Weise befriedigt werden können? Also eine andere Art von Plattform, mal ganz ins Unreine gedacht. Könnt ihr euch da irgendwas vorstellen? Oder ist offene Kommunikation im Internet, also außerhalb von wirklich geschlossenen Plattformen wie Foren zum Beispiel oder Discord-Servern, ist sowas überhaupt möglich? Kann man sich da überhaupt noch was vorstellen?
Ich glaube, dieses große offene Social Media, was die Leute offensichtlich auch brauchen, irgendwie, wird so sein, wie es ist. Also das kannst du, glaube ich, nicht wirklich freundlicher gestalten, weil dann würde man wieder weniger einnehmen. Das wird keiner machen. Ansonsten, ja, geschlossene Systeme, kleinere Gruppen, wo halt nicht jeder alles von sich behaupten kann. Oder, was ja auch teilweise ein Ansatz ist, diese Anonymität im Internet aufheben, sodass man tatsächlich mal die Konsequenzen spürt.
Ist richtig, habe ich auch drüber nachgedacht. Wäre wirklich eine ganz coole Maßnahme eigentlich, aber das kannst du aus der deutschen Perspektive jetzt ohne Probleme sagen, aber dann hast du ja wieder andere Länder, wo dann vielleicht von staatlicher Seite Restriktionen kommen, wo Leute wirklich auch gute Gründe haben und gute Dinge verfolgen, aber gute Gründe haben, dabei anonym zu bleiben. Deswegen ja, wäre das vielleicht schwierig.
Anonym bleiben, würde ich sogar sagen, sollte ein Kernpunkt bleiben, weil du halt genau diese politischen Restriktionen teilweise dann hast in anderen Ländern. Aber es sollte nachvollziehbar sein, und zwar nicht von außen, sondern wirklich unabhängig. Also Beispiel wäre einfach mal, du brauchst für die Registrierung einen gültigen Personalausweis und der muss wirklich vorliegen. Also du musst wirklich sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich bin so und so. Wenn du eine Corporate bist, ja, okay, dann bist du aber trotzdem da irgendwo ein Verantwortlicher. Also es muss Rückschluss auf dich geben, so ein Impressum quasi. Aber nicht öffentlich, sondern nur für das Unternehmen selbst einsehbar, dass du im Zweifelsfall halt, wenn wirklich Scheiße passiert, sagen kannst, ja, nee, hier ist Scheiße passiert, der sollte vielleicht doch mal in den Knast.
Ja.
Ja.
Aber da ist wieder die Frage, wer denn das Recht hat, diese Daten anzufordern. Du kannst natürlich sagen, wenn jetzt irgendwas gegen deutsches Recht verstößt, haben die deutschen Strafverfolgungsbehörden das Recht, die Identität dieses Menschen festzustellen. Aber in China oder Russland als völlig willkürliche Beispiele, da verstößt du mit, keine Ahnung, wenn du sagst, Homosexualität ist gar nicht so schlimm, würdest du in Russland gegen Gesetze verstoßen. So haben deswegen russische Strafverfolgungsbehörden nicht auch das Recht, die Identität desjenigen dann anzufordern?
Genau das meine ich mit, das muss irgendwo unabhängig sein oder halt in einer gewissen Art kontrollierbar.
Es gibt halt kein globales Recht und das brauchst du eigentlich dafür.
Ja, wir können ja das Menschenrecht erstmal ansetzen.
Das gilt auch nicht überall.
Ja, sollten wir im Digitalen aber trotzdem machen.
Also eine Maßnahme dafür wäre, Nationalstaaten abzuschaffen. So.
Ja, das so oder so.
Dann haben wir das schon mal. Kapitalismus abschaffen. Ja, irgendwie läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Aber ja, es ist das Einzige, was hilft.
Ja, solange wir nicht grundsätzlich was ändern, wird Social Media halt so ein Marktplatz voller Dorfnarren sein.
Ja, das stimmt. Ja, deswegen denke ich auch eine Zukunft von Social Media. Also ich werde mich da auch bald von verabschieden und ich hoffe wirklich auf ein Revival der Foren. Das ist zwar, sind zwar auch lauter kleine Echokammern im Prinzip, aber so geschlossene Systeme, in denen man mit Menschen ähnlicher, ja, oder mit Menschen mit ähnlichen Interessen gegebenenfalls diskutieren oder es passiv konsumieren kann, wie auch immer. Das sehe ich dann schon als sehr sinnvoll an.
Na, bei den ganz offenen lese ich ja eh nur, was posten lohnt sich da nicht. Da kommt nur Schwachsinn zurück, wenn was zurückkommt.
Ja, wenn nicht zurückkommt, ist ganz angenehm. Ja, Social Media übrigens auch eine gute Plattform für Werbung.
Und Feedback.
Genau. Das könnt ihr nämlich gerne hinterlassen bei uns auf, wie vorhin schon mal gesagt, Facebook, Mastodon, Twitter bzw. X und Instagram oder per Mail an kontakt@dreiraumzelt.de. Falls ihr irgendwelche bahnbrechenden Ideen habt, wie man das Social Media Game oder Business revolutionieren kann, dann lasst uns das gerne wissen. Dann starten wir das zusammen.
Genau. Ich kann's hübsch machen. Insofern euch eine gute Nacht, schlaft schön oder einen guten Start in den Tag, in die Woche. Viel Spaß auf der Arbeit.
Glück auf.
Bis dann.